Wenn man in eine Gemeinde kommt, in der man nur nicht so oft ist, freut man sich eigentlich immer über zweierlei. Man freut sich über die Gesichter, die man schon kennt von früher her, wenn man sich wieder sieht. Und man freut sich auch, wenn da noch neue Personen sind. Beides erlebe ich also heute bei euch. Und das ist schön so. Nun, wir haben in der Bibelschule über Mission gesprochen, über das, was geschehen soll und wird, bevor Jesus wiederkommt, auch über den Auftrag, den uns der Herr gegeben hat. In gewisser Hinsicht eigentlich ist diese Betrachtung jetzt eine Fortsetzung davon. Ich möchte mit euch jetzt nicht in erster Linie über den Auftrag Jesu nachdenken, sondern über ein Beispiel, das uns Jesus selbst gegeben hat in der Mission, wie er mit einer Person umgegangen ist. Und ich meine damit seine Gespräche mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Gut, bevor ich aber jetzt einige Verse lese aus Johannes 4, zunächst überhaupt schon mal die Tatsache, dass Jesus dort durch Samarien ging. Ihr wisst ja sicher auch, dass zwischen Juden und Samaritern kein gutes Verhältnis war, dass man einander direkt Feind war. Nun hatten ja die Juden dabei, jetzt sage ich mal so etwas ironisch, dieses Pech, dass nun Samarien zwischen Judäa und Galiläa lag. In Judäa und Galiläa wohnten ja Juden. Und das heißt also, wenn man meinetwegen von Galiläa nach Judäa gehen wollte, führte der Weg eigentlich durch Samarien. Das haben aber so richtig erzfromme Juden gern vermieden, indem sie den Umweg gemacht haben über das Ostjordanland, damit sie nicht mit den Samaritern in Berührung kamen. Es ist klar, Jesus hat sich nicht so verhalten. Jesus wusste ja, dass auch dort in Samarien Menschen leben, die aufrichtig sind. Ja, und vor allen Dingen, auch sie sollten ja die Botschaft hören. Es ist ja schlimm, wenn religiöse Menschen aus der Religion heraus den anderen meiden wollen. Nun lesen wir doch mal in Johannes 4 die Verse 7 bis 10, die uns zeigen, wie dann dieses Missionsgespräch dann losging. Also Johannes 4 von Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da sprach die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Hier sehen wir also, dass Jesus diese Frau in Erstaunen versetzte. Denn wenn schon die Juden nichts zu tun haben wollten mit den Samaritern, ja, wenn man sich schon begegnen musste vielleicht, nicht alle haben ja den Umweg übers Ostjordanland gemacht, dann fiel es doch normalerweise einem Juden nicht ein, die Samariter anzusprechen oder gar um etwas zu bitten. Das ging doch völlig gegen ihre Ehre. Und so verstehen wir, dass sich die Frau darüber wundert. Sie macht sich die Sache: Was ist denn los mit dem? Was für eine ist denn das? Ein Jude, der bittet mich um etwas, ja dann noch dazu, dass ein Mann eine Frau auch um etwas bittet hier in der Öffentlichkeit. Das haben doch die Juden auch sonst nicht gemacht. Das also war es, was zunächst diese Frau in Erstaunen versetzte und sie offensichtlich auch bereit machte, überhaupt auch mit dem zu reden, der da war, oder ja, sich auch da ansprechen zu lassen. Es ist ja mitunter nicht so ganz leicht, nicht wahr, in der Mission den Anknüpfungspunkt zu finden, den Anfang. Nun, die Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Vom Wasser redete Jesus. Wenn die Frau vielleicht in den Garten gegangen wäre, um dort zu säen, hätte Jesus vielleicht vom Samen gesprochen, der da aufgehen kann, oder dergleichen mehr. Ja, das Anknüpfen in einem Missionsgespräch ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Und hier wird es auch kein Schema geben. Man kann auch nicht sagen, man muss mit diesem oder jenem Thema beginnen. Ich denke noch daran, vor vielen Jahren bin ich auch öfter bei einer Frau gewesen, habe was zu lesen gebracht, immer wieder, ja, sie hat das gelesen. Und dann dachte ich, wie komme ich denn dazu hin mal, dass ich der Frau irgendwie Bibelstunden geben kann? Wie kann ich denn da mal anknüpfen? Ja, und dann wurde mir einmal ein Gedanke geschenkt. Die Frau hatte an der Wand ein Bild, wo ein Engel dargestellt war. Und da habe ich so gesagt, ja, Sie haben ein schönes Bild hier an der Wand, da ein Engel drauf. Aber wissen Sie auch, dass die Engel in Wirklichkeit noch schöner sind? Das wusste sie nicht. So konnte ich also mit ihr über Engel reden. Das ist normalerweise nicht meine erste Bibelstunde. Aber in dem Fall war es halt mal so. Ja, warum denn nicht? Und wenn man dann von Engeln redet, nun gut, dann kann man ja auch erzählen, dass es auch unter den Engeln einen Abfall gegeben hat, dann kommt man auf den Bösen zu sprechen. Und dann ist das nicht so schwer. Wenn man ein Thema behandelt hat, dann kann man ja zuletzt immer eine Frage offen lassen, die damit zusammenhängt, und das nächste Mal dann da anknüpfen. Ja, das Beginnen. Ich denke auch noch daran, als ich noch in Friedensau war, da sagte eines Sabbatnachmittags auch ein Bruder zu mir, komm, wir gehen mal in den Nachbarort nach Papstdorf. Ich habe schon so lange mit niemandem irgendwie über die Botschaft gesprochen, irgendwie brauche ich das mal wieder. Da sind wir hingegangen nach Papstdorf, da saß irgendwer auf einem Holzstapel, ein älterer Mann, da hat er irgendwie so ein Messer geschliffen. Na, sagte der andere Bruder, da soll wohl noch ein Huhn geschlachtet werden? Nein, sagt der andere, ich habe keine Hühner. Nein, wir Umsiedler sind von zu Hause vertrieben worden und so weiter. Aha. Aus der Heimat vertrieben. Und der Bruder fand schnell den Gedanken. Aus der Heimat vertrieben. Gibt es noch eine andere Heimat? Haben wir noch etwas, wonach wir streben? So etwa kann man es machen. Mit Leidtragenden wird man wahrscheinlich von der Auferstehung reden. Oder wenn jemand viele Bücher hat, können wir ihn fragen, ob er auch ein ganz besonderes Buch hat. Nicht wahr? Das Buch der Bücher und dergleichen mehr. Ja, schön war aber nun auch, Jesus hat also die Frau um etwas gebeten. Wenn er es anders gemacht hätte, wenn er dieser Frau gesagt hätte, ach, weißt du, es ist schön, dass ich jemanden treffe, das ist ja wunderbar, komm, ich möchte dir gerne etwas erzählen. Dann hätte die Frau wahrscheinlich gesagt, ja, ich weiß schon, ihr Juden wollt etwas anderes als wir, davon will ich gar nichts hören. Nein, Jesus hat es nicht so gemacht. Er hat die Frau um etwas gebeten. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel, über das wir immer wieder nachdenken können. Wir werden manchmal nicht an Leute herankommen, wenn wir gleich als die Belehrenden kommen. Ich denke daran, da hatte ich auch mal Verbindung mit einem Pfarrer und ich dachte mal, naja, wie könnte ich mit dem mal zu einem Gespräch kommen? Dann kam mir der Gedanke, es wäre ein evangelischer Pfarrer. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie, ich habe ein Problem. Ich verstehe nicht so ganz das evangelische Abendmahl. Sie sehen es doch nicht so, wie die katholische Kirche, dass sich Brot und Wein verwandeln in Leib und Blut Jesu. Aber Sie sehen doch im Abendmahl auch mehr als nur eine Erinnerung, wie das ja die kalvinistische Kirche sieht. Da habe ich ein Problem. Gut, er hat mich gern besucht, mit mir darüber gesprochen. Übrigens, so ganz klar ist mir das heute noch nicht. Können diese Frage wieder stellen. Dass Brot und Wein sich nicht verwandeln, aber doch auch mehr sind als Sinnbilder und dergleichen mehr. So wird es sein. Also wenn wir den anderen etwas bitten, dann wird es oft zu einem Gespräch kommen. Ja, Jesus ist durch Samarien gegangen. Er hätte diese Frau nicht erreicht, wenn er nicht hingegangen wäre. Wisst ihr, manchmal würde es mir ja gefallen, wenn Jesus nicht gesagt hätte, geht hin, sondern ladet ein. Nicht wahr, das ist doch schöner. Da können wir vielleicht Plakat dann bringen irgendwo. wie in München, U-Bahnhöfe voll Pflastern und so weiter, einladen zur Evangelisation. Aber was ist dann? Die Leute kommen nicht. Was hat der Jesus aber gesagt? Geht hin. Auch ein Erlebnis, das ich mal hatte. In Jena, da war oft ein Büchertisch in der Stadt von einer Gemeinde, ja, wie heißt sie eigentlich? Ich glaube, Missionsgemeinde, ja, die waren doch dann bei euch im Saal mit, nicht? Und da bin ich öfter gewesen, damit vorbeigegangen, ja, man kann mal kurz noch ein Wort zu sagen. Und dann haben die eingeladen zu einer Evangelisation, die ein Gastredner hielt. Ich merkte an den Themen schon, das ging ganz in diese Richtung, ein Antichrist ist noch zukünftig. Also Daniel wird nicht so ausgelegt wie hier, hat nicht mit der katholischen Kirche zu tun. Nein, der Antichrist wird kommen und die Juden werden noch mal eine besondere Rolle spielen, ja, diese Auslegung. Als ich diese Themen so las, muss ich gestehen, ich hatte keine Lust, dorthin zu gehen. Aber dann kam mir der Gedanke, na ja, aber vielleicht sollte ich es doch. Na, da habe ich mir ein Thema ausgesucht, in dem der zukünftige Antichrist angekündigt war. Und der Redner sagte so, na ja, dieser mohammedanische Tempel dort in Jerusalem, der muss ja wieder verschwinden. Der muss ja mal zerstört werden, denn der Tempel muss doch wieder gebaut werden. Naja, ich habe ihn dann hinterher angesprochen und habe ihm gesagt, wissen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz. Warum Sie auf einen Tempel warten hier auf Erden? Ich kenne eigentlich nur einen Tempel heute, der für uns wichtig ist. Das ist das himmlische Heiligtum, wo Jesus unser Fürsprecher ist. Denn es ist doch klar, eigentlich vom Hebräerbrief, wir bringen auf Erden keine Opfer mehr, weil Jesus das Opfer für uns gebracht hat. Wir haben auch heute keine Priester mehr, die da sein müssen, damit jemand Vergebung der Sünde bekommt. Es gibt einen hohen Priester im Himmel für uns. Und wir brauchen auf Erden kein Heiligtum und keinen Tempel, weil Jesus im himmlischen Tempel für uns da ist. Ich weiß nicht, wie das ganze Gespräch weitergegangen ist. Ich weiß nur, dass ich nach 20 Minuten dann dachte, nun muss ich den Mann wahrscheinlich doch wieder freigeben für seine Leute. Ja, und dann, als ich dann wieder vorbeikam am Büchertisch, da sprach ich den an, den Prediger, war das jener, und sagte ihm, ja, ich habe ja neulich mit Ihrem Gast gesprochen. Ja, sagt er, der hat mir erzählt von Ihnen. Wissen Sie, ich möchte mich gern mal mit Ihnen unterhalten und sehen, wie Sie über das Volk Israel denken, wie Sie die Bibel da verstehen. Und von da ab hat er mich, ja, ich weiß nicht was, alle drei oder vier Wochen besucht. Wir haben miteinander gesprochen über die Dinge auch wirklich, wo wir auch verschiedener Meinung sind. Wir sind immer, wie es ja sein muss, auch im Frieden auseinandergegangen. Und wir haben es dann eigentlich beide bereut, dass ich dann versetzt worden bin und wir diese Gespräche so nicht führen konnten. Aber das war nur möglich, weil ich einmal hingegangen bin. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass wir uns da irgendwie zu schwer tun dabei. Irgendwo mal hinzugehen zu anderen. Wenn bei anderen vielleicht auch mal eine Evangelisation ist. Ja, warum nicht hingehen? Vielleicht könnten wir dem manch einem dann auf dem Heimweg sagen, ja, mir hat das ja so weit gefallen, was der Prediger sagte. Allerdings an dem einen Punkt habe ich ein Problem gehabt. Und vor allen Dingen, wenn wir hingehen und sie besuchen und sie dann mal zu uns einladen, dann kommen sie doch eher, als wenn wir nur zeigen, nein, wir kommen doch nicht zu euch. Ja, ihr dürft aber zu uns kommen. Jesus ging nach Samarien, ging zu jenen Menschen, die die anderen, die Juden gemieden haben und fand dadurch zu dem Gespräch mit der Samariterin. Ja, dann lese ich mal den Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Verse 13 und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das heißt also, Jesus sagt dieser Frau nicht, ach weißt du, ihr Samariter, ihr macht ja so manches verkehrt. Ihr solltet nur auf uns mehr hören, auf uns Juden. Aber Jesus zeigt der Frau, er hat etwas zu geben. Er hat etwas anzubieten. Ja, Jesus hat etwas, was diese Frau noch nicht hat. Das ist auch immer wieder die Frage. Wie reden wir von unserer Botschaft? Nun, ich denke, wir freuen uns doch, dass wir diese Botschaft der Bibel erkannt haben. Wir sind dankbar für das, was uns geschenkt hat. Aber möge es doch auch so sein, dass wir auch den Leuten zeigen können, wie froh wir darüber sind. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal bei euch erzählt habe. Da gab ich auch mal einer Frau Bibelstunden. Und dann gerade an dem Tag, als ich das Thema Taufe vorgesehen hatte, war eine Besucherin bei ihr und es war eine Baptistin. Ja, ich habe eben die Bibelstunde, die Taufe gehalten. Und dann, als ich fertig war, da sagte die Frau, die zu Gast war, ja wirklich, Lina, das kann ich dir nur empfehlen, du, das musst du erleben, diese Taufe so. Das ist etwas so Wunderbares, ganz anders ist das doch, als die Kindertaufe, die du erlebt hast. Dieses Bewusstsein, dass du dich Jesus hingegeben hast. Ich konnte nur denken, ja, die Frau mögt nur noch lange so reden. Ich wünsche uns das eigentlich auch, dass wir so begeistert sind von der Botschaft, die wir weitergeben. Mögen wir das den anderen doch auch in aller Freude sagen. Es ist ja wahr. Wir haben doch einen besseren Fürsprecher, dem wir vertrauen können, als vielleicht irgendwelche Pfarrer das sind, die Sünde vergeben wollen. Es ist doch, wie die Frau sagt, wir haben doch eine herrliche Taufe, die uns ein herrliches Erlebnis schenkt. Ja, die Weisungen der Bibel sind doch wirklich wunderbar. Sie zeigen uns doch, wie ein Leben so recht geführt werden kann. Ja, Jesus war also dabei, diese Frau so von Stufe zu führen. Und irgendwie ist ihm das ja so gelungen, weil er eben auch darauf einging, was sie beschäftigen mochte. Das sehen wir dann auch an manchen Fragen, ja, die sie dann so stellt, wie sie sich äußert. Ja, nochmal Vers 9 lese ich jetzt. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Das war das Erste, wie sie antwortete. Das, was sie eben in Erstaunen versetzt hatte, drückte sie aus. Vers 12, bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Es ist also Jesus gelungen, diese Frau in dem Gespräch immer weiter zu führen, sodass sie am Ende also auch immer tiefere Fragen stellt. Ja, Menschen führen, das hat uns Jesus hier vorgemacht. Gut, wir müssen natürlich sagen, auch Jesus hat es nicht mit jedem Menschen so gemacht, dass er sie, das möchte ich fast sagen, wie in einer Bibelstunde so weit geführt hat. Und es hat ja auch keinen Sinn, wie wir das versuchen. Das ist schon vorgekommen, nicht wahr, dass irgendwie ein Adventist mit einem Fremden draußen gesessen hat auf der Bank und kam dann froh nach Hause und sagt, ja, ich habe ihm die ganze Wahrheit gesagt. Jetzt liegt es nicht mehr an mir, jetzt liegt es an dem, wie er sich dazu verhält. Ja, man kann schon die ganze Wahrheit schnell sagen. Ob aber jemand die ganze Wahrheit aufnehmen kann und verarbeiten kann, das ist die andere Frage. Jesus ist sehr, sehr sorgfältig vorgegangen. Und wie die Frau reagierte, so hat er auch entsprechend reagiert. Meistens wird es so sein, ja fast immer wird es so sein, dass wir lange Zeit brauchen werden, bis wir einen Menschen so dahin geführt haben, wohin wir ihn ja führen möchten. Auf den anderen eingehen, ja. Es wird nicht immer möglich sein, alle Fragen zu beantworten. Es ist schön übrigens, wenn Menschen Fragen stellen, und auch Jesus hat sich ja so verhalten. Er hat so geredet, dass die Frau erstaunt war und fragte. Ja, es ist oft schon so, wenn jemand Fragen hat, dann kann man ihm ja was sagen. Aber nun gibt es auch Leute, die haben gar keine Fragen. Ich denke auch daran, an eine Jugendbibelwoche, die wir mal in Rostock durchführten. Und da hatten wir auch eine Fragestunde angesetzt und hatten den Jugendlichen gesagt, sie sollten vor ihre Fragen irgendwo einwerfen. Aber da war fast nichts gekommen. Dann hat es der Leiter der Bibelwoche so gemacht, er hat einen Zettel mit Fragen ausgegeben und hat gesagt, wenn euch da was bewegt davon, dann kreuzt das an. Und da sind die Fragen angekreuzt worden. Es wird also so sein, dass wir mitunter die Frage dem anderen erst wecken müssen. Wie denkst du denn darüber? Wie siehst du es denn eigentlich? Ja, ein Prediger sagt mal, dass es eine Methode der drei Schritte gibt. Und er meinte, der erste Schritt ist immer wieder der, Menschen klagen ja über irgendetwas, nicht wahr? Ach, wer klagt nicht? Wenn ich über die eine Partei klage, der klagt über die andere. Und es ist ja auch so, wir leben ja auch in einer Welt, in der es ja wirklich nicht nur Schönes gibt. Es gibt ja auch wirklich manches zu klagen. Gut, dann können wir dem anderen wahrscheinlich auch zum großen Teil recht geben und können darauf hinweisen, ist der zweite Schritt. Es ist wahr. Wir leben in einer Welt, in der es immer wieder Dinge zu beklagen gibt. Es ist wahr. Diese Welt ist nicht vollkommen. Dann käme der dritte Schritt. Aber gibt es noch etwas anderes? Wird es immer so sein? Wird immer nur diese Welt so weiter bestehen mit ihren Schwierigkeiten und Problemen? Oder wird es dann nicht doch noch etwas anderes geben? Dürfen wir sich doch noch auf etwas Besseres freuen? Und lasst uns dann mit Freuden davon reden, worauf wir uns freuen. Nun wird es natürlich so sein, manchmal können uns auch Fragen gestellt werden, wir wissen das selber nicht. Ist das denn schlimm, wenn uns jemand etwas fragt und wir müssen auch, weißt du, da muss ich selber mal nachsehen in der Bibel, wir reden nächstes Mal darüber. Sollen doch die Menschen wahrnehmen, dass wir nicht alles wissen, dass wir Lernende sind. Ja, es können auch Fragen sein, die man im Moment, wobei ich die Antwort wüsste, aber wo der andere nicht reif ist dafür. Wenn jetzt jemand zu mir käme und sagen würde, ich soll ihm Offenbarung 13 erklären, würde ich das so nicht machen. Dann würde ich sagen, wissen Sie, bevor man Offenbarung 13 versteht, muss man das Buch Daniel studiert haben. Anders geht das gar nicht. Aber immerhin, dann kann man ja mehrere Bibelstunden halten. Ja, den anderen abholen, wo er ist, den anderen weiterführen. Darauf kommt es wohl immer wieder an. Und schließlich muss das ja auch unser Ziel sein, dass ja, sich irgendein Mensch Bibelstunden geben lässt. Ich weiß noch, wir hatten, bevor ich als Prediger anfing, eine große Predigertagung in Friedensau gehabt, von der ganzen DDR. Und wir Abgänger von Friedensau waren nun die Jüngsten dabei. Die Brüder dort haben uns versucht, das einfach so zu zeigen. Das Wichtigste, was es zu tun gibt, ist eigentlich, Menschen dahin zu bringen, dass sie sich Bibelstunden geben lassen. Denn wie soll es sonst zu einer Entscheidung zu Jesus kommen, wenn sie ja gar nicht wissen, was die Bibel sagt? Denn es ist doch so, die meisten Menschen, die ungläubig sind, sind doch nicht nur ungläubig, sondern auch unwissend. Und wie kann man etwas glauben, denn, was man noch gar nicht kennt? Nun hat aber Jesus noch etwas mit dieser Frau gemacht. Da mögen wir uns wundern. Ich lese die Verse 16 bis 18. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. mit diesen Worten kommt doch Jesus auf das Lebensproblem dieser Frau zu sprechen. 5 Männer hast du gehabt. Man kann sich darüber gar nicht so sehr wundern. Es war ja sogar bei den Juden schon so, dass es die Schriftgelehrten ihnen zum Teil leicht gemacht haben, eine Frau zu entlassen, wenn man sie nicht mehr wollte. Man musste sich nur bei irgendetwas ärgern, das genügte schon, sie zu entlassen. Wenn das sogar bei den Juden so zugegangen ist, wie mag das erst bei den Samaritern gewesen sein? So kann man sich vorstellen, wenn Jesus hier sagt, 5 Männer hast du gehabt. Das hieß doch im Grunde genommen auch, 5-mal bist du bitter enttäuscht worden. 5-mal ist deine Hoffnung, als du geheiratet hast, nicht in Erfüllung gegangen. Du bist wieder weggeschickt worden. Ja, man kann ja eigentlich einen Menschen verstehen, nicht wahr, dem das so gegangen ist. Wenn eine solche Frau sagt, was soll ich denn das wieder heiraten? Das lohnt sich doch sowieso nicht. Ich werde doch wieder weggeschickt. Wenn sie sich jetzt mit einem Mann eben einließ, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Ja, verstehen kann man das. Aber richtig war es doch nicht. Und wenn Jesus nun darauf einging, dann berührt er hier eigentlich den schwachen Punkt, den wir doch möglichst bei dem anderen vermeiden. Nicht wahr, wir haben doch vielleicht auch Angst davor, naja, ist ja nicht ganz unbegründet, einem Menschen zu sagen, das sollst du anders machen. Sagen wir, ist gefährlich, vielleicht verschließt er sich dann ganz. Und doch, die Frau konnte innerlich nicht weiterkommen. Wenn sie sich nicht auch dahin führen ließ, wenn sie nicht wirklich auch ihr Leben in Ordnung bringen wollte, wie sollte sie dann dieses Lebenswasser bekommen, das Jesus ihr angeboten hatte? Jesus wusste, es geht nicht anders. Und es wird auch heute nicht anders gehen. Es wird nicht anders möglich sein. Wer zu Jesus kommen will, muss auch bereit sein zur Buße, wie die Bibel es ja sagt. Bereit sein zur Umkehr. Und wir machen eigentlich einen Fehler, wenn wir einem Menschen das ersparen wollen. Sicherlich, ich weiß. Das ist nicht leicht. Das ist an sich der schwierigste Punkt in dem Umgang mit Menschen. Wenn man einem anderen sagen muss, weißt du, denk doch mal darüber nach. Solltest du das nicht auch anders machen? Wäre das nicht besser für dich? Ja, wäre das nicht notwendig? Es muss sehr behutsam geschehen. Und ich kann uns allen nur wünschen, dass wir behutsam und doch unter der Leitung Jesu auch dieses Werk mit tun. Nun, es ist ja so schön, dass wir dann zu lesen, wie diese Frau am Ende doch reagiert hat. Gerade auch dieses Wort half ja mit dazu, dass sie merkte, ja, das ist nicht einfach ein jüdischer Mann. Er weiß mehr, sie sah ja in ihm den Propheten, sie fragte danach, wo man anbeten soll und dergleichen mehr. Und dann, ja, Verse 28 bis 30. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Nun, wir können wohl sagen, was konnte es noch Größeres geben? Was konnte Jesus noch mehr erreichen jetzt in diesem Gespräch, als dass die Frau selbst zur Missionarin wurde? Dass sie selbst hinging und die anderen einlud zu kommen? Wenn Jesus selbst gegangen wäre, nicht wieder so, wenn er gesagt hätte, nun kommt mal her, ich möchte euch was erzählen, dann hätten die gesagt, ja, ja, du bist ein Jude. Aber wenn diese Frau sie nun einlud, wenn sie bezeugt, was mit ihr geschehen ist, da gingen die Menschen auch mit. Das wird es auch so sein. Wenn wir den Menschen erzählen können, was wir mit Jesus erlebt haben, wie er uns froh gemacht hat oder auch wie unser Leben verändert worden ist, weil wir ihn kennen, wie er schöner geworden ist, das kann Anlass sein, dass Menschen kommen. Und ich denke, darüber wollen wir auch immer wieder nachdenken. wie können wir den Menschen so dienen? Ja, die Gebote Gottes sagen, freilich, das müssen wir tun, müssen wir schon tun. Aber wollen wir doch zeigen, wie diese Gebote uns gegeben sind, um uns froh und frei zu machen, welcher Segen auch in den Geboten Gottes liegt. Es war ein Beispiel, das uns Jesus vorgemacht hat, wie er einem Menschen diente, wie er eine Frau erreichte. Möge es uns auch so gegeben werden, immer wieder, dass wir mitempfinden mit Menschen, dass wir auch auf ihre Leiden und Nöte eingehen können und ihnen zeigen können, wie schön es ist, bei Christus zu sein. Und noch einmal wiederhole ich das. Jesus sagt nicht nur ladet ein, er sagt geht hin. Wollen wir auch darüber immer wieder nachdenken. Ja, wir können von Haus zu Haus gehen, das habe ich auch gehört, wollte ich auch wieder etwas tun dann. Aber warum nicht auch einmal dorthin gehen, wo andere das Wort verkündigen? Und wenn es nicht ganz geschieht, wie wir es erkannt haben, dann kann das sogar ein Anlass sein, mit anderen darüber zu reden. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir es immer besser lernen, diesen Auftrag auszuführen, in dem Bewusstsein freilich, dass uns der Geist Gottes leiten muss in jedem Gespräch. Das will er auch tun und ja, der segne uns weiter darin. Amen.